the rules did not know me guarantee.
Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Es geht weiter in der Fluchtnovelle, der abenteuerlichen Geschichte einer Flucht aus der DDR im Jahr 1966. Auf Republikflucht standen schwere Strafen. Der Plan des schweizerisch-deutschen Liebespaares sah vor, sich in Prag zu treffen und ihr mit Hilfe eines gefälschten Passes die Identität einer Schweizerin zu geben. Aber der aufwendig hergestellte Stempel erweist sich als unbrauchbar und muss schnell vernichtet werden. In einer Bierhalle entsteht ein neuer Plan. Es gibt einen Moment zwischen den Landungen, in dem sich seine Geliebte unter die ankommenden Fluggäste mischen kann, ausgestattet mit einem gefälschten Schweizer Pass. Das gelingt. Die gestrige Lesung endete im inneren Monolog der jungen Frau, die in der Warteschlange steht. Hören Sie wieder Eva Löser und Martin Blülle als die jungen Eltern sowie Stefan Merki, Stimme des Autors.
Warten. Ich weiß ja, dass Sie Fragen stellen, aber muss das so lange gehen? Der vor mir scheint geschäftig unterwegs zu sein. Die neben mir, in der anderen Schlange, blickt vor sich hin und sieht mich gar nicht. Der Mann am Schalter so grimmig wie die meisten Grenzpolizisten. Vor mir noch eine Menge Leute. Bei einigen geht es schnell, ohne größere Fragerei. Bei anderen dauert es länger. Jetzt noch etwa 5. Bald bin ich dran. Noch 4. Noch 3. Wieso geht es bei dem so lange? Noch zwei. Gleich. Nur noch der Geschäftsmann. Bei dem wird es ja wohl. Und jetzt den Pass geben, dort aufschlagen, wo das Visum drin ist. Der Beamte blättert im Pass und schaut mich kurz an, um mein Gesicht mit dem Foto zu vergleichen.
Geschäftlich oder privat?
Privat.
Und zum ersten Mal in Prag?
Ja.
In welchem Hotel?
In Strahov.
Strahov?
Im Studentenwohnheim. Da ist es am billigsten. Mhm. Der Beamte wundert sich ein wenig.
Und Sie fliegen zurück am...
Samstag.
Jetzt müsste sie dann langsam kommen. Die Ersten haben bereits ihr Gepäck und sind durch den Zoll. Hinten werden es immer mehr, aber sie ist nicht darunter. Scheint alles wie gewohnt abzulaufen. Keine Verzögerungen, keine besonderen Vorkommnisse. Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht allzu nah rangehe, sonst fragt sich der von vorhin noch, wieso ich mich plötzlich nicht mehr für mein Problem interessiere. Aber er hat jetzt auch anderes zu tun. Hoffentlich kenne ich keinen unter den Passagieren. Das könnte ich jetzt am allerwenigsten brauchen, dass hier einer freudestrahlend auf mich zukommt. Was machst du denn hier? Wenn es nur nicht... Da ist sie. Wieso so aufgeregt? Aber sie strahlt. Nicht so schnell, sonst fällst du auf. Sie geht einfach am Zollschalter vorbei und eilt auf mich zu. Sie winkt mit dem Pass. Sehr gut.
Es hat alles geklappt. Ich bin so erleichtert.
Ja, aber du brauchst noch den Gepäckstempel.
Den Gepäckstempel?
Du kannst ja nicht ohne Gepäck reisen.
Davon hast du nie etwas gesagt.
Den haben sie ebenfalls neu eingeführt.
Und wo kriege ich den?
Du musst noch einmal hinein.
Nein.
Es muss sein.
Bis nach hinten.
Da vorne, beim Zoll, wo die Leute sind. Du bist einfach daran vorbei.
Es hat mich keiner aufgehalten.
Du musst nur kurz zurück, ihnen deine Tasche zeigen und dir den Stempel geben lassen.
Also noch einmal zurück. Wieder unter die Leute und sich anstellen. Warten. Ruhig bleiben. Tasche zeigen. Er stellt keine Fragen und schaut nur flüchtig hinein. Nichts Auffälliges. Alles Westware. Er macht den Stempel und nickt mir zu.
Sind Sie das Fräulein aus Zürich?
Der ältere Herr war zielstrebig auf sie zugekommen, kaum dass er sie erblickt hatte, als sei er sich seiner Sache ganz sicher und stellte sich ihnen in den Weg. Sie wollten gerade das Flughafengebäude verlassen und waren schon fast beim Ausgang angelangt, beide noch ungläubig darüber, was soeben geschehen war. Der ältere Herr sprach akzentfrei Deutsch und machte einen sehr gepflegten Eindruck. Er trug einen dunklen Anzug, Weste und Hut und blickte meine Mutter freudig an.
»Ja, ich komme aus Zürich.«
»Frau Amrain!«
»Nein.«
»Nein?«
»Das muss eine Verwechslung sein.«
Der ältere Herr wunderte sich. »Ich soll eine junge Frau aus Zürich abholen und habe nur ein Foto von ihr gesehen. Darauf sah sie Ihnen sehr ähnlich.«
»Ich werde hier von niemandem erwartet.«
Der ältere Herr blickte fragend zu meinem Vater, der schweigend daneben stand. Er hielt einen Augenblick inne und wirkte unschlüssig. Meinen Eltern kam der Augenblick wie eine Ewigkeit vor.
»Dann scheint es sich tatsächlich um eine Verwechslung zu handeln. Ich bitte um Entschuldigung.«
Er lächelte freundlich. »Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Prag.« Damit gab er den Weg wieder frei und wandte sich ab, ohne sich noch einmal umzusehen. Vom 11. bis zum 30. Juli 1966 fand in England die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft statt. Sie begann mit einem torlosen Unentschieden zwischen England und Uruguay und endete mit dem Titelgewinn des Gastgebers im Finale gegen Deutschland. Einem Finale, in dessen Nachspielzeit das legendäre Wembley-Tor fiel. gegeben von einem Schweizer Schiedsrichter nach Rücksprache mit seinem sowjetischen Linienrichter. Mitte Juli befand sich das Turnier noch in der Gruppenphase. Unter anderem siegten in den ersten Vorrundenspielen die Sowjetunion gegen Nordkorea im Ersem Park in Middlesbrough mit 3:0 und Italien gegen Chile im Roker Park in Sunderland mit 2:0. Die Tschechoslowakei hatte sich nicht für die Endrunde qualifiziert, nachdem sie 4 Jahre zuvor in Chile bis ins Finale gegen Brasilien gekommen war. Trotzdem war das Interesse in der Hauptstadt an jeder Ecke spürbar. 22. Tage im Blitz. Sie hatten gut 2 Tage Zeit. Nur Zeit wofür? Um sich die Stadt anzuschauen, sich im Studentenwohnheim zu verstecken, sich aneinander zu freuen, sich gegenseitig nervös zu machen. Jedenfalls Zeit, die man irgendwie hinter sich bringen musste. Sie hatten nie darüber nachgedacht, beide nicht. Es war mit keinem Wort davon die Rede gewesen. Es gab weder Pläne noch Ideen. Es hatte immer nur die 2 Zeitpunkte der gefälschten Einreise und der gemeinsamen Ausreise gegeben. Dazwischen nichts. Tote Zeit. Und zugleich eine übervolle Zeit, gefüllt mit den Eindrücken einer übersteigerten Aufmerksamkeit, die jede Regung wahrnahm und jedes Erlebnis einbrannte. Was tun? Nichts tun. Ohne sich lange zu verständigen, beschlossen sie zu tun, was man in dieser Lage wohl tat. Nichts Besonderes. Sie schlenderten durch die Straßen, gingen den Fluss entlang, saßen am Ufer, tranken Kaffee, blieben vor Schaufenstern stehen, betraten Geschäfte, besichtigten eine Kirche, spazierten durch einen Park. Schweizer Touristen im sommerlichen Prag. Was war das? Meine Mutter war zusammengezuckt und schaute meinen Vater entsetzt an. Auch er hatte es bemerkt und war erschrocken. Ich weiß nicht, ein Blitz. Es war früher Nachmittag, sie saßen in einem Restaurant in der Prager Innenstadt, an einem Zweiertisch, in einer Ecke einander gegenüber. Soeben hatten sie ihr Essen bekommen. Von wo? Er hatte von seinem Platz aus die bessere Übersicht über das Lokal und blickte sich um. Der dort drüben vielleicht, im karierten Sakko. Oder der dort im hellgrauen Hemd. Oder die in der blauen Bluse. Ich weiß nicht, woher der Blitz kam. Fotografiert hier einer? Ich sehe nirgends eine Kamera. Es schaut auch niemand zu uns herüber. Aber es hat doch geblitzt. Es hat mich richtig geblendet. Sie sprach mit unterdrückter Stimme, die ihre Unruhe kaum verbergen konnte. Ja, ich habe es auch gesehen. Wieder sah er sich um, während sie sich nicht getraute, sich umzudrehen und sich ebenfalls umzuschauen. Aber es muss nichts heißen. Sie könnten hinter uns her sein und abwarten, bis sie Beweise in der Hand haben. Damit musste man zumindest rechnen. Vielleicht hat auch nur einer den Film gewechselt und dabei ist ihm das Blitzlicht losgegangen. Das überzeugte sie wenig. Auch er glaubte nicht wirklich daran. Braucht man um diese Tageszeit überhaupt einen Blitz? Lass uns so schnell wie möglich von hier wegkommen. Das Essen können wir nicht einfach stehen lassen. Also schlangen sie es hinunter, die Köpfe über die Teller gebeugt und gleichzeitig das Lokal im Auge behaltend. Kaum waren sie fertig, bezahlten sie und standen auf. Im Hinausgehen ein letzter flüchtiger Blick durch das Lokal. Keine Auffälligkeiten. Aber auch das musste nichts heißen. Eine Aufgabe hatten sie noch zu erledigen in den Tagen von Prag. Am 2. Abend, als es dunkel war, machten sie erneut einen Spaziergang durch Strahov. Hinter dem Stadion und den Sportanlagen gab es kleinere bewaldete Gebiete. Dort gingen sie hinein und so weit, bis sie an einem abgelegenen Ort waren. Sie nahm ihren DDR-Pass hervor, schaute ihn ein letztes Mal an und blätterte ihn durch, um sich anhand der Stempel noch einmal ihre Vergangenheit in Erinnerung zu rufen. Sie hatte nicht viel reisen dürfen. Dann hielten sie ein Zündhölzchen daran und sahen zu, wie der Pass langsam verbrannte. Die Überreste verteilten sie mit den Schuhen am Boden. Von dem Moment an besaß sie den eigenen Namen nicht mehr.
Vernichtung liegt vor, wenn der Erklärungsinhalt oder der Aussteller nicht mehr erkennbar sind. Eine Vernichtung der stofflichen Substanz als Träger der Erklärung ist möglich, aber nicht erforderlich.
Birgit! Holger, hallo! Du hier! Was für eine Überraschung! Was musste ausgerechnet der hier mitten in der Fußgängerzone? Ja, wirklich eine Überraschung! Er schien sich über die unverhoffte Begegnung zu freuen und auch sie gab sich Mühe, diesen Eindruck zu erwecken. Im Urlaub? Ja, bloß ein Wochenende. Und du? Ich besuche einen Freund, der hier lebt. Es war ihr unangenehm, aber sie kam nicht umhin, ihren Begleiter vorzustellen. Das ist Urs, ein Freund von mir. Freut mich. Mein Vater gab Holger die Hand und sagte nur «Hallo», um sich durch seinen Schweizer Akzent nicht zu verraten. Holger und ich kennen uns vom Studium. Wir haben zusammen Seminare in Kunsterziehung besucht. Mein Vater nickte bloß. Hattest du Schwierigkeiten, die Reiseerlaubnis zu bekommen? Das ging eigentlich ganz problemlos. Ich hatte eine Adresse, die ich angeben konnte. Und bei dir? Bei mir auch kein Problem. Ich hatte eine Einladung meines Freundes. Wieso fragt er danach? Das Gespräch kam ins Stocken. Wie fortfahren? Wie rauskommen? Habt ihr Lust auf einen Kaffee? Bloß nicht. Ich weiß nicht. Was meinst du? Mein Vater wusste auch nur, dass er nicht wollte. Wir wollten noch ins Museum. Ich glaube, es hat nicht mehr lange auf. Vielleicht sollten wir uns besser beeilen, sonst haben wir keine Zeit mehr, um uns in Ruhe die Bilder anzuschauen. Welches Museum denn? Sie zögerte nur kurz. Nationalgalerie. Schade, dort war ich schon, sonst wäre ich mitgekommen. Na dann. Sie standen sich gegenüber und wussten nicht, ob sie das Gespräch nun beenden oder noch ein neues Thema anschneiden sollten. Wann fährst du zurück? Am Samstagnachmittag. Ich erst am Mittwoch. Sie schwieg. Es entstand eine Pause. Wir sehen uns in Dresden. Genau. Macht's gut.
23. In Polizeigewahrsam. Auf meiner Reise nach Prag im Sommer 1993 kehrte ich über Eisenach, Erfurt und Weimar auch nach Chemnitz zurück, wie Karl-Marx-Stadt inzwischen wieder hieß. Ich versuchte mich in der Stadt zu orientieren und hielt Ausschau nach dem Kopf, konnte ihn aber nirgends finden. Zwei ältere Frauen kamen mir auf der Straße entgegen und in meiner Verlorenheit sprach ich sie an. »Sagen Sie mal, gibt's den Nischel noch?« Mag sein, dass die Frage ungeschickt gestellt war, aber die Schroffheit der Antwort erstaunte mich dann doch.
»Nö, warum sollte es den denn nicht mal geben?«
Empört wandten sie sich ab, ohne mir zu sagen, wo ich ihn finde. In Dresden konnte ich mir knapp ein Bier leisten, weil man offenbar dachte, im Kapitalismus könne man alles verlangen. Ein Hotelzimmer war für mich zu teuer, also verbrachte ich die Nacht im Park, schlafend und spazierend. Die Tochter der Freundin meiner Mutter war auch nicht zu erreichen, sonst hätte ich vielleicht bei ihr Unterschlupf finden können. Als ich endlich in Prag eintraf und meine Freundin wieder sah, sagte sie mir, dass ich leider nicht bei ihr übernachten dürfe. Die Gastfamilie wolle das nicht, da könne sie nichts tun, was ich auch verstand. Also suchte ich eine andere Unterkunft und fand sie in einer ausgedienten russischen Militärkaserne, die notdürftig zu einer Art Hotel umgebaut worden war. Die Zimmer waren eigentlich Zellen, eine Pritsche, ein Stuhl, ein Waschbecken, Dusche und Toilette auf dem Gang. Am Tag nach der Ankunft fuhr ich sofort zum Flughafen, in der Hoffnung, vielleicht noch etwas von den Schauplätzen knapp 30 Jahre zuvor zu Gesicht zu bekommen. Über die Geschichte des Flughafens Prag wusste ich damals noch nichts. Ich betrat das Flughafengebäude, schaute mich um und merkte bald, dass hier nichts mehr so war, wie es früher gewesen sein musste. Eine völlig andere Aufteilung und Ausgestaltung der Räume. Ich wollte aber nicht gleich aufgeben und ging weiter in Richtung des Bereichs, wo die ankommenden Passagiere eintrafen. Dort würde es ja erst interessant werden für mich. Ich schlängelte mich durch alle Abschrankungen und gelangte hinein, doch gab es auch da nichts zu sehen, was mir weitergeholfen hätte. Ich beschloss, das Unternehmen abzubrechen und in die Stadt zurückzukehren. Als ich hinausgehen wollte, stellte sich mir ein Flughafenpolizist in den Weg und wollte mein Ticket und meine Papiere sehen. Mein Problem war, dass ich weder noch vorweisen konnte. Ein Einreiseticket hatte ich nicht, weil ich ja aus der Stadt gekommen war, und mein Pass lag in einem Zimmer in einer ehemaligen russischen Militärkaserne. Ich versuchte es dem Flughafenpolizisten zu erklären, doch gab er sich damit nicht zufrieden und holte seinen Vorgesetzten, der auch umgehend erschien und mich ins Verhör nahm. Wer ich sei und woher ich komme und was ich hier suche und wie ich genau hereingelangt sei. Letzteres wusste ich nicht mehr so genau und konnte es ihm nicht sagen. Ich hätte mich bloß ein wenig umsehen wollen und sei dann plötzlich hier gewesen. Das glaubte er mir nicht und befahl ihm zu zeigen, welchen Weg ich gegangen sei. Zur Verstärkung rief er drei Leute hinzu, und so lief ich mit 5 Flughafenpolizisten im Schlepptau durch das Gebäude und versuchte mich krampfhaft zu erinnern, wie ich hereingekommen war. Aber ich wusste es beim besten Willen nicht mehr. Wir hatten ein Problem. Entweder war ich ein Lügner, und dann musste man sich fragen, was ich im Schilde führte, oder ich sagte die Wahrheit, und dann musste man sich fragen, ob es irgendwo eine Sicherheitslücke gab, die noch nicht erkannt war. Sie brachten mich in ein Büro und teilten mir mit, dass ich festgesetzt sei und den Raum bis auf Weiteres nicht verlassen dürfe. Dann zogen sie sich zurück. Plötzlich erschien ein noch ranghöherer, setzte sich zu mir und stellte dieselben Fragen, die ich schon mehrfach beantwortet hatte. Er sprach sanfter und ruhiger, aber zugleich bestimmter als die anderen, und wollte vor allem wissen, wieso ich mich ausgerechnet für dieses Flughafengebäude so interessierte. Dafür müsse es doch einen Grund geben. Ich antwortete erst ausweichend, sah aber bald ein, dass ich bei ihm damit nicht durchkam. Schließlich erzählte ich ihm die ganze Geschichte. Als ich geendet hatte, schaute er mich an und dachte nach. Dann stand er auf und ging hinaus. Kurz darauf kam ein anderer herein und sagte, ich könne gehen. Ich fuhr zurück in die Stadt und traf meine Freundin. Als ich ihr von den Problemen am Flughafen erzählte, schüttelte sie lachend den Kopf und sagte, das wäre deinem Vater nicht passiert. Roker Park, Sunderland, 16. Juli 1966, 15 Uhr Ortszeit, 16 Uhr mitteleuropäische Zeit. In der Gruppenphase der Fußball-Weltmeisterschaft in England, Gruppe 4, spielt die Sowjetunion gegen Italien und gewinnt mit 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielt Igor Chislenko in der 57. Minute mit einem satten Linksschuss von der halbrechten Strafraumgrenze in die obere linke Torecke. 27.793 Zuschauer verfolgen das Spiel im Stadion und Millionen an den Bildschirmen und Radios in aller Welt. Auch am Flughafen Prag, wo man sich für das Abschneiden der Sowjets besonders interessiert und auf Italien hofft. 24. Durch das Spalier. SR 471 ging am späten Nachmittag, kurz nach 17 Uhr. Die Sonne stand noch immer hoch am Himmel, das sommerliche Licht fiel durch die Glasfassaden der Abfertigungshalle. Der Flughafen war gut besucht, es herrschte der übliche Wochenendbetrieb. Anders als sonst hörte man aber aus allen Ecken die aufgeregte Stimme eines Sportreporters. Sie hatten das Einchecken, die Grenz- und die Sicherheitskontrolle bereits hinter sich. Es waren keinerlei Probleme aufgetreten. Es konnte ja eigentlich auch keine Probleme mehr geben. Sie hatten den richtigen Pass mit dem richtigen Stempel und dem richtigen Foto. Sie saßen beim Gate unter den anderen Passagieren und warteten darauf, ins Flugzeug einsteigen zu können. Überraschenderweise wurde um sie herum aber weder Tschechisch noch Schweizerdeutsch gesprochen, sondern Sächsisch. Ihr war es sofort aufgefallen. Sie hatte nun nichts gesagt, ihm erst ein wenig später. Zwischen der Sowjetunion und Italien stand es weiter 0:0. Es war Pause. Beide Mannschaften hatten ihre ersten Vorrundenspiele gewonnen und wollten unbedingt den Sieg im zweiten Spiel. um sich frühzeitig für die Finalrunde zu qualifizieren, nachdem Nordkorea und Chile sich tags zuvor unentschieden getrennt hatten. Die erste Halbzeit war jedoch enttäuschend ereignisarm verlaufen. Die beiden Teams schienen großen Respekt voreinander zu haben und wollten keine Risiken eingehen. Überall standen Fernseher herum, auf denen das Spiel lief, so aufgestellt, dass man aus den verschiedensten Blickwinkeln gut zuschauen konnte. Die Flughafenangestellten und Grenzbeamten hatten immer ein Auge darauf, auch wenn ihnen an Spannung und Spielfreude zunächst nicht viel geboten wurde. Sie interessierten sich dennoch mehr für die Pässe von Fußballern als von Reisenden. Der Beamte hatte nur kurz hineingeblickt, als meine Mutter ihm den Pass hingestreckt hatte. Direkt gegenüber von seinem Schalter befand sich ein Fernsehapparat. Der Einsteigevorgang verzögerte sich. Die Maschine aus Zürich war wohl etwas verspätet eingetroffen. Meine Mutter war unruhig geworden, als sie den vertrauten Dialekt um sich herum vernahm. Hoffentlich kannte sie keinen von denen. Wer waren die überhaupt? Meinen Vater schien dieselbe Frage umzutreiben, wenn auch aus anderen Gründen, eher aus Neugier und um die Wartezeit zu verkürzen. Also sprach er den an, der ihm am nächsten saß, und fragte ihn, wer sie seien und was sie vorhätten. Sie seien Musiker und über Zürich und Lissabon unterwegs nach Santiago de Chile, wo sie auf Einladung der dortigen Universität 3 Konzerte geben würden. Woher sie kämen? Aus Leipzig? Leipzig? Und sie dürfen ausreisen. Das Bachorchester des Gewandhauses zu Leipzig brach Mitte Juli 1966 zu seiner ersten Südamerika-Tournee auf. Sie sollte knapp 3 Wochen dauern und das Orchester nach Chile, Argentinien, Uruguay und Brasilien führen. Für Konzerte in Santiago de Chile, in Buenos Aires, Rosario und La Plata, in Montevideo und in Sao Paulo und Rio de Janeiro. Im Gepäck hatte das Ensemble aus 2 Dutzend Musikern 3 geschlossene Programme mit Werken von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph Haydn. Das Bach-Orchester, ein 1963 gegründetes Kammerorchester, bestand aus Mitgliedern des Gewandhausorchesters. Es feierte mit seinen Auftritten große Erfolge und diente der DDR als kulturelles Aushängeschild, dem Reisen durch den Eisernen Vorhang genehmigt wurden. In die BRD, nach Skandinavien und nach Griechenland, nach Tunesien und nun auch nach Übersee. Ein Privileg, das wiederum innerhalb des gesamten Gewandhausorchesters für erhebliche Unstimmigkeiten sorgte. Für meine Mutter ging die Unterhaltung entschieden in die falsche Richtung. Sie konnte jedoch nicht eingreifen, ohne sich durch ihren Akzent zu verraten. Also mischte sie sich nicht ein und sagte kein Wort. Es kam ihr aber in den Sinn, mal mit einem angehenden Musiker bekannt gewesen zu sein. Wie es bei ihm beruflich weitergegangen war, wusste sie nicht, dass sie irgendwo gehört hatte, er sei beim Gewandhausorchester gelandet, bildete sie sich bestimmt nur ein. In der zweiten Halbzeit drehten die Sowjets auf, machten Druck und gingen verdient in Führung. Nach dem Tor durch Igor Chislenko vergab Galisjam Husainov gleich mehrere Möglichkeiten. Die Italiener hingegen spielten zu viel in die Breite und schossen zwar einige Male scharf, aber ungenau aufs Tor. Der Musiker hatte sich erst ein wenig gewundert über die unverblümte Frage meines Vaters, sie dann aber als das naive Interesse eines Schweizer Touristen abgetan und bereitwillig Auskunft gegeben. So erfuhren sie, dass die Gruppe, die um sie herum saß und auf denselben Flieger wartete, zum ersten Mal auf eine so weite Reise ging. Sie hatte aufwendiger Vorkehrungen bedurft. Alle Orchestermitglieder hatten einen amtsärztlich beglaubigten Gesundheitspass vorlegen müssen und von allen 10 Fingern eines jeden Musikers waren die Fingerabdrücke genommen worden. Sie wollen uns unbedingt wiederhaben.
Stefan Merki als Thomas Stressle sowie Eva Löser und Martin Blülle als seine jungen Eltern lasen den 6. von 7 Teilen der Fluchtnovelle von Thomas Stressle. Eine Produktion des MDR, des BR und NDR Kultur. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen. Die gesamte Lesung finden Sie in der ARD Audiothek. Unsere Lesung geht morgen zu Ende.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Milat Kupay. Bundeskanzler Merz hat sich für die Rückführung von Geflüchteten nach Syrien ausgesprochen. Der Bürgerkrieg in dem Land sei zu Ende, so der CDU-Politiker im schleswig-holsteinischen Husum. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Martin Seiler.
Es gebe nun keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland, deshalb könne mit Rückführungen begonnen werden, so Merz bei seinem Antrittsbesuch im nördlichsten Bundesland. Er gehe davon aus, dass viele Syrerinnen und Syrer freiwillig in ihr Heimatland zurückkehrten, um dort beim Wiederaufbau zu helfen. Im Bundesinnenministerium werde derzeit konkret daran gearbeitet, wie zunächst syrische Straftäter abgeschoben werden können. Er habe den syrischen Interimspräsidenten al-Sharaa nach Deutschland eingeladen, um mit ihm darüber zu sprechen, wie man das gemeinsam lösen könne. Außenminister Wadephul hatte sich bei einem Besuch in Syrien zurückhaltend über eine mögliche Rückkehr von Flüchtlingen aus Deutschland geäußert. Diese sei zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr eingeschränkt möglich, da in Syrien sehr viel an Infrastruktur zerstört sei.